Grüezi miteinander. Ich sollte jetzt also eine Begeisterungspredigt halten zu diesem Thema. Mal schauen, wie es rauskommt. Wie Jesus über die Zukunft redet. Ich sehe zwei Punkte hinter dem Titel. Was hat Jesus über die Zukunft gesagt und wie hat er darüber geredet? Bedeutet, was wird geschehen und wie sollen wir darauf reagieren? Ist mir natürlich bewusst, die Thematik von der Endzeitrede ist viel zu gross für eine einzelne Predigt. Und darum habe ich gerade einmal eine Bitte an euch. Könntet ihr vielleicht zuhause die Kapitel sorgfältig durchlesen? Wenn es euch interessiert. Und euch im Hinterkopf immer fragen, was bedeutet das praktisch für mich? Ich beschränke mich jetzt mal auf drei Punkte. Zuerst schauen wir mal zurück in die Vergangenheit, wie sich die erste Aussage, die Jesus gemacht hat, erfüllt hat. Und das macht uns dann klar, dass auch alle anderen Aussagen genauso werden in Erfüllung gehen. Zweiter Punkt, wir denken darüber nach, wenn wir mit diesen zum Teil recht düsteren Aussichtszukunft für eine Aussage von unserer Zukunft können umgehen. Und zum Dritten dann möchte ich auf einen wichtigen Aspekt eingehen. Wir wissen ja, dass Jesus am Schluss wieder kommt, am Ende der Zeit. Und die Frage bewegt uns dann, was wird dann wirklich wichtig sein? Also fangen wir an mit dem grossen Stein vom Tempel in Jerusalem. Die Jünger haben den Bau bestaunt und Jesus hat das gesehen und muss etwas klarstellen. Er sagt zu ihnen, ja, ihr schaut jetzt, aber ihr müsst wissen, da bleibt kein Stein vom anderen. Am Schluss wird da nur ein Steinhaufen übrig bleiben. Das bringt uns zum ersten Punkt, wo wir von Jesus lernen wollen. Lasst euch nicht zu sehr vom Sichtbaren beeindrucken. Es kann schnell vieles anders sein. Keine 40 Jahre später war das schon Tatsache gewesen. Der Titus, ein Sohn vom Kaiser, vom Römischen, hat im Jahr 67 den Auftrag bekommen, Jerusalem zu belagern, einzunehmen und den jüdischen Aufstand zu brechen. Fanatische Zeloten haben dann den Tempel umgebaut zu einer Festung und haben alles, was im und am Tempel war, entheiligt. Sie haben sogar irgendeinen Opferdienst weitergeführt, der ebenfalls alles andere als heilig war. Jesus sagt, wenn ihr seht, ein Gräuelbild von der Verwüstung, dann wisst ihr, es ist soweit. Nach 3,5 Jahren hat dann auch der Opferdienst aufgehört, weil die Römer den Tempel in Brand gesteckt haben. Weitere 3,5 Jahre später ist dann Jerusalem eingenommen und der Tempel vollständig zerstört. Tausende von Menschen in Jerusalem sind gekreuzigt worden, grausam. Und es war eine unglaublich notvolle Zeit. Der Flavius Josephus war ein Geschichtsschreiber zu seiner Zeit und der hat uns das ziemlich genau überliefert. Es ist also genau in Erfüllung gegangen, was Jesus gesagt hat. Nicht nur er, auch der Prophet Daniel hat das so vorausgesagt. Ob sich jetzt nochmal ein dritter Tempel zeigen, dass es nochmal ein dritter Tempel gibt oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Mir ist jetzt einfach wichtig, was Jesus gesagt hat. Lasst euch nicht vom Sichtbaren beeindrucken. Es kann vieles sehr schnell anders sein. Die Corona-Welle hat es uns gezeigt und auch der russische Angriffskrieg. In der kürzesten Zeit kann alles anders aussehen. Er sagt, was sichtbar ist, ist vergänglich. Mit dem haben wir oft Mühe. Wir sollen unsere Hoffnung auf Jesus setzen. Seine Worte sind ewig und vergehen nicht. So genau, wie sich das mit dem Tempel erfüllt hat, werden sich also auch die anderen Aussagen von Jesus erfüllen. Daran besteht kein Zweifel. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Wir können es so sagen, es kommen keine guten Zeiten auf uns zu, aber Jesus hat einen guten Ausweg vorbereitet. Und das bewundere ich an Jesus. Er redet ganz klar und offen, was da alles kommt, aber er macht uns keine Angst. Sondern er sagt einfach, lasst euch nicht täuschen, lasst euch nicht verführen, erschreckt nicht. Ich habe einen guten Ausweg vorbereitet. Wir lesen Vers aus dem Lukas 21. Da sagt Jesus, ihr werdet von Kriegen und Unruhen hören, aber lasst euch dadurch nicht erschrecken. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich wird das andere angreifen. Es wird schwere Erdbeben geben und in vielen Teilen der Welt Hungersnöte und Seuchen. Schreckliche Dinge werden geschehen, am Himmel werden gewaltige Erscheinungen zu sehen sein. Und man wird euch verfolgen, vor Gericht stellen und ins Gefängnis werfen, nur weil ihr zu mir gehört. Und ganz wichtig, bleibt standhaft, dann gewinnt ihr das ewige Leben. Ehrlich gesagt, jetzt nicht gerade eine attraktive Botschaft. Hat nicht viel mit Begeisterung zu tun. Für mich klingt das eher so ein bisschen nach Titanic. Das Schiff ist am Sinken, es gibt bereits Löcher im Rumpf. Und jetzt ganz wichtig, Jesus will nicht das Schiff retten, sondern die Menschen. Es hat viel zu viele stolze und korrupte Matrosen auf dem Schiff, die den Kurs nicht ändern wollen. Jesus lädt ein ins Rettungsboot. Aber die Menschen denken, Titanic kann doch nicht untergehen. Die wenigsten haben den Eindruck und die Einsicht, dass sie sich jetzt ins Rettungsboot begeben, weil es dort eng ist und unbequem. Und dann gibt es noch die ganz Schlauen. Die wollen sich einen Platz reservieren im Rettungsboot und gehen wieder zurück aufs Schiff an die grossen, schönen Feste, die es dort gibt. Und Jesus sagt, es wird wieder sein wie zur Zeit vom Noah. Sie haben gegessen, sie haben getrunken und sie haben ihre fetten Feste gefeiert und haben Zeichen von der Zeit nicht erkannt, bis der Noah in die Arche gegangen ist. In unserem Beispiel könnte man sagen, sie haben das Leben auf dem grossen, schönen Schiff genossen, bis das Rettungsboot ins Wasser gelassen worden ist. Ich merke mir, wer sich für die Rettung entschieden hat, der muss schon im Rettungsboot bleiben. Und zum anderen denke ich, wir sollten einen guten Weg finden, wenn wir mit diesen Worten umgehen, die Jesus da über unsere Zukunft gesagt hat. Wir sollten der Tatsache in die Augen schauen und die richtigen Konsequenzen daraus ziehen. Für mich bedeutet das, ich lese in der Bibel, was Jesus sagt, eine Art wie eine Wetterkarte mit der Wetterprognose. Und zum anderen haben wir dann in den Medien täglich mehr als genug Informationen, die aufzeigen, was sich da am Erfüllen ist. Wir sind sogar in Gefahr, dass wir viel zu viel von diesen Nachrichten konsumieren. Das macht Angst oder sogar depressiv. Darum achte ich darauf, dass ich mein Medienkonsum in einem gesunden Maß bleibt. Also ich vergleiche jetzt die Nachrichten mit dem Blick zum Himmel, wo ich sehe, was ist aktuell für Wetter? Kommt da ein Unwetter? Und dann kann ich mich darauf einstellen. Soweit meine Theorie. Aber am 21. Juni hat es mir dann trotzdem meinen schönen Garten verhagelt. Übelst. Warum? Ich habe mich nicht an meine Theorie gehalten. Ich habe schon gesehen, dass der Himmel ein bisschen gel wird, aber ist mir nicht in den Sinn gekommen, schnell aufs Handy zu schauen, ins Wetter-App. Da hätte ich nämlich gesehen, ups, da kommt der Rechtsgewitter daher. Und ich hätte mein Gemüse noch mit Tüchern decken können. 5 Minuten hätte er gelangt. Aber eben, da habe ich zugeschaut, wie es alles geschnetzelt hat. Das wird Jesus uns sagen. Wacht, passet gut auf und sind parat. Auf der einen Seite geht mit offenen Augen durch die Welt und schaut, was passiert. Und auf der anderen Seite lesen die Bibel und ihr könnt Zeichen von der Zeit verstehen. 2 Beispiele, die das veranschaulichen sollen. Wie die Präsidenten und Regierungsvertreter von unserer Welt das sehen. Wir haben gewusst, oder wir wissen, dass es Krieg geben kann. Jesus hat es gesagt. Dass ein Volk das andere angreifen kann. Und das ist jetzt passiert im Osten von Europa. Interessant aber jetzt, was unser Bundespräsident in einem Interview sagt. Er sagt, ich hätte mir nie vorstellen können, dass es auf dem europäischen Kontinent wieder Krieg gibt. Ich dachte immer, so etwas werden wir nie mehr auf unserem Kontinenten sehen müssen. Er hofft, dass sich unsere Welt positiv entwickelt. Wir haben es jetzt doch so gut gehabt in den letzten Jahrzehnten. Das könnte jetzt doch so bleiben. Das wäre doch schön. Ja, weiss dann der Herr Gassis nicht, was die Bibel dazu sagt? Und noch ein anderes Beispiel. Jesus sagt voraus, dass es Erdbeben geben wird, Seuchen, Naturkatastrophen, Hungersnöte, alles Wüste. Menschen haben mittlerweile eingesehen, dass es immense Probleme gibt, wenn wir immer so weitermachen und noch mehr Öl, Kohle, Gas abbauen und verbrennen. Die Menge, die wir in einer Woche verbrauchen, weltweit, entspricht etwa einem Güterzug, der einmal um die Erde herumlangt. Voll mit Erdöl, Kohle und Gas. Und wenn der verbraucht ist nach einer Woche, muss der nächste her. Täglich fliegen etwa 130'000 Flüger in der Luft herum. Das wimmelt ja nur so von Flügern. 90'000 Tanker und Frachter sind unterwegs auf dem Weltmeer. Ja, wen wundert es, wenn es Probleme gibt? Und was machen jetzt die Regierungsvertreter? Sie beschließen ein fast unmögliches Ziel und sagen, im Jahr 2050 wollen wir netto null haben, was den CO2-Ausstoß betrifft. Die Grafik dazu sieht so aus. Ganz nach dem Motto, wir schaffen das schon. Als könnte man mit dem Beschluss die gesamte Entwicklung der Weltwirtschaft einfach umdrehen und steiler runtergehen, als es aufgegangen ist. Wenn man genau anschaut, sieht man, dass die letzten 2 Jahre dass es tatsächlich runterzeigt. Aber das ist nicht wegen Netto Null, sondern wegen der Corona. Das heisst, wir sehen, was nötig wäre, wenn man den Kurs verfolgen will. Man müsste den Verkehr und die Wirtschaft auf Sparflamme setzen. Aber wir wollen doch kaufen und verkaufen. Wir wollen doch reisen, fahren und fliegen. Für Frankreich würde das dann so aussehen. Links habe ich mal eine Aufnahme gemacht während der Corona. Gerade mal 3 Flüger hat es über Frankreich. Das wäre dann jetzt eben netto null. Und rechts, irgendwann einen Tag, letzte Woche. Ja, liebe Franzosen, das wird schwierig mit den Sommerferien, wenn es dann nur 3 Flüger zur Verfügung hat, wenn die ganze Nation in die Ferien fahren will. Ich weiss noch nicht, wie sie denn das machen wollen. Die Welt glaubt das Prinzip Hoffnung. Wir haben eine Person Hoffnung und das ist Gottes Sohn selber. Das ist ein riesen Unterschied. Etwas muss man auch noch beachten, wenn man über das Thema redet. Es kommt sehr darauf an, aus welchem Blickwinkel wir denn das lesen. Wir hier im Westen von Europa, für uns ist das noch nicht so aktuell und so näher. Würden wir unsere Brüder und Schwestern fragen, die in Ländern wohnen, wo es Verfolgung ist, wo Christen verfolgt werden, so sieht das ganz anders aus. Und das ist für 300 Millionen Menschen auf dieser Erde der Fall. Darum befassen wir uns beim dritten Punkt mit der Kernaussage von Jesus, die ihm ganz wichtig ist. Egal, wo jemand wohnt, es betrifft alle Menschen. Er sagt, stell dich darauf ein und mach dich parat. Es ist gleichzeitig ein kleiner Einblick, was ich mit dem Text da in den letzten Monaten erlebt habe. Wir lesen noch einmal, diesmal aus dem Matthäus. Da sagt Jesus, denn wie die Menschen waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Dann werden 2 auf dem Felde sein, der eine wird angenommen, der andere wird zurückgelassen werden. 2 Frauen werden mahlen mit der Mühle. Die eine wird angenommen, die andere wird zurückgelassen werden. Darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, wo ihr es nicht meint. Jesus sagt also, die letzte Zeit wird wieder so sein wie beim Noah und beim Lot. Beim Noah sind die Menschen so böse gewesen, dass Gott Grauen hat, dass er Menschen gemacht hat. Und beim Lot war es vor allem die sexuelle Unmoral, die Gott so sehr erzürnt hat, dass er die Gegend am Toten Meer gerade verwüstet hat. Jesus betont also drei Sachen, die dann wichtig sind. Es wird eine Scheidung geben. Er redet über die Entrückung. Wir sollen darum wachsam sein. Und drittens, wir werden überrascht sein, wenn das passiert. Weil wir es genau dann nicht erwartet hätten. Ich habe probiert herauszufinden, was jetzt das für mich bedeutet. Es wird also eine merkwürdige Scheidung über die ganze Erde gehen. Menschen werden von Gott angenommen, wörtlich mitgenommen, und andere bleiben zurück. Ja, im Augenblick, so kurz wie ein Blick, so kurz wie ein Blitz und weltweit deutlich sichtbar. Auf der einen Seite der Erde wird es Nacht sein. Zwei Personen schlafen in einem Zimmer. Auf der anderen Seite ist es Tag, zwei Personen arbeiten miteinander. Die eine wird angenommen, die andere wird zurückgelassen werden. Und es irritiert mich wirklich, dass Jesus da nicht sagt, was dann der Unterschied ist von diesen beiden Personen. Er sagt nicht, die Bekehrten kommen mit und die anderen lassen zurück. Er sagt klar, wir sollen wachen, weil wir nicht wissen, wenn es so weit ist. Das ist seine Begründung. Unter Wachen verstehe ich aufpassen, nicht einschlafen, nicht nachlässig werden und vor allem das Ziel nicht aus den Augen verlieren. So vielleicht wie beim Autofahren. Aufpassen, das Ziel nicht aus den Augen verlieren, wachsam sein, Gefahren aufpassen. Und warum ist jetzt das so wichtig? Weil es Jesus sagt. Er tut es mehrfach ausdrücklich betonen. Und es steht auch so in den Briefen und in der Offenbarung, wenn es um das Thema geht. Es heißt immer, er kommt so unerwartet wie ein Dieb in der Nacht. Wir wissen nicht, an welchem Tag er kommen wird. Und es wird zu einer Stunde sein, wo wir es am wenigsten erwarten würden. Oder erwartet hätten. Egal, wenn wir darüber denken, es kann heute sein. Es kann morgen sein, eben unerwartet. Darf ich fragen, wie oft denkst du an die Entrückung? Lebst du in einer Neuerwartung? Wie gesagt, würden wir in einem Land wohnen, wo Christen verfolgt werden, sehe ich die Antwort schon etwas anders aus. Für Menschen, die auf der Flucht sind oder im Gefängnis, könnte das ein tägliches Gebet sein. Herr, wie lange geht es denn noch? Wann kommst du? Komm bald! Und für uns ist die Entrückung eher so etwas wie eine Versicherungspolice, wo wir irgendwo im Ordner, im Schrank haben. Alles Wichtige steht ja dort drin. Hauptsache ich weiss, dass dort eine Versicherung drin hat. Eine Art Absicherung für den Ernstfall, sollte es dann doch mal so weit sein, dann weiss ich ja, ich bin dabei. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Fragen gibt es auch. Und ich habe ja eine blühende Fantasie und habe mir jetzt folgende Gedanken gemacht, möchte ich ein bisschen mit reinnehmen und dich anregen, auch darüber nachzudenken. Erste Frage. Geschieht der merkwürdige Moment von der Entrückung eigentlich einfach so plötzlich? Oder werden wir kurz voran irgendetwas verspüren? Werden wir es merken? Ich meine, der Lot und seine Frau, die haben jetzt nicht gerade den Eindruck gehabt, dass sie eine Rettung nötig haben. Da hat Jesus schon zwei kräftige Engel vorbeischicken und um dieser Familie beimachen. Stell dir vor, in der Nacht wird es plötzlich taghell. Du verwachst, du gehst voraus, schaust, kommst gar nicht raus, was los ist. Werden wir dann auch einen Engel haben, der uns zu Hilfe kommt? Wie stellen wir uns das vor? Angenommen, es läutet an der Haustür und es steht jemand in weißen Kleidern vor der Tür und sagt, jetzt ist eine Entrückung, hast 3 Sekunden Zeit, kommst du mit? Was würdest du sagen? Ja, wo ist mein Handy? Das muss ich gerade posten. Yes, mein letzter Post auf dieser Erde. Easy, Mann. 21, 22, 23. 3 Sekunden sind kurz. Oder sagst du, wo ist mein Mann? Ich muss ihn rufen, der muss doch auch mit. Wie stellen wir uns das vor? Müssen wir uns auf die Entrückung vorbereiten? Kann man das? Ah, vielleicht gibt es ja vergleichbare vergleichbare Ereignisse in der Bibel, die man schauen könnte. Am ehesten, wo Jesus sagt, dass der Heilige Geist kommt. Was haben die Jünger müssen machen? Sie müssen in Jerusalem bleiben und parat sein. Vielleicht ist das die Antwort. Die Vorbereitung auf die Entrückung heisst, wachsam sein und parat sein. Hey, würde ich das Ereignis verpassen? Das wäre die grösste Katastrophe in meinem Leben. Ich würde mich, ich weiss auch nicht was, ich wäre unvorstellbar traurig. Und du? Da kommt mir gerade eine kleine Geschichte in den Sinn, als ich noch Bub war, habe ich das schon mal erlebt. Eigentlich. Wir waren 5 Kinder und ich war hier in der 3. Klasse und gewusst, dass es eine Entrückung gibt. Und Sonntagnachmittag, warmer Sommertag, ich war im Garten und plötzlich höre ich schöne Musik. Ich habe so gehört und dachte, wow, wo kommt euch das her? Schöne Musik. Dann bin ich ins Haus rein und habe meine 4 Geschwister sagen, hey, müsst ihr mal hören, da gibt es Musik. Aber sie waren gar nicht rum. Die Tür war offen, aber niemand mehr im Haus. Ich bin ums Haus herumgerannt, gerufen, niemand mehr da. Dann bin ich hinten im Haus auf die Wiese und dachte, das kommt irgendwo da vom Dorf unten rum. Und plötzlich merke ich, es ist Entrückung. Meine Geschwister sind weg und ich bin auch da. Ich bin da auf dieser Wiese gestanden, habe gebrüllt und ich habe nicht mehr weiter gewusst. Und dann habe ich gedacht, ja, ich muss schauen, bin da runter, ins Dorf runter. Dann habe ich gesehen, die Heilsarmee hat ein Platzkonzert gegeben an der Kirche. Bei der Kirche zu dort und meine Geschwister sind mit dem Velo schnell dort runtergefahren, gehen hören. Weil ich nicht rum war, haben sie mir nichts gesagt. Aber der Eindruck, ich bin auch da und die anderen sind weg, der ist mir geblieben. Ich habe auch einen Test mit mir selber gemacht, mit der Frage, kann man eigentlich in der Naherwartung leben? Angefangen hat es mit der Sehnsucht, Gott in einer tieferen Art und Weise anzubeten. Ich habe gemerkt, meine Gebetszeit am Morgen war oft sehr einseitig. Meine Gedanken, meine Anliegen und meine Bitten an ihn. Aber wenn ich bedenke, wie anbetungswürdig, wie allmächtig und heilig er ist, so habe ich gemerkt, ich will dem mehr Ausdruck verleihen. Ich habe mir vermehrt vorgestellt beim Beten, wenn ich vor seinen heiligen Thron komme und dort, wo die Engel sind und die himmlischen Wesen und ganz viele andere, die auch am Beten sind, dass ich dort kommen soll und Gott einfach anbeten. Und was ich da erahne, nämlich, das wird in einer ganz anderen Dimension wahr werden, wenn ich dann einmal dort bin. Nicht mehr auf der Erde. Und das könnte ja schon heute oder morgen sein. Jesus, wenn du heute rufst, bin ich ab morgen und für immer bei dir. Das ist mir gar nicht bewusst. Und da muss man ja noch etwas anderes bedenken. Ich könnte auch morgen durch einen tragischen Verkehrsunfall ums Leben kommen. Und dann wäre ich ja bei ihm. Was ist der Unterschied? Ich will in einer Naherwartung leben und Gott in einer anderen Haltung anbeten. Das ist mein Wunsch. Es ist wie wenn ich am Beten bin, dass dort ja bereits die Ewigkeit anfängt, weil ich vor seinem Thron bin. Und dann habe ich etwas erlebt. Einmal an einem Morgen, ich war am Verwachen im Bett, merke ich, wenn ich immer den gleichen Gedanken zu mir selber gesagt habe. Lass dich reinigen und dann komm zu mir und bete mich an. Ich bin rein und heilig. Lass dich reinigen und dann komm zu mir und bete mich an. Ich bin rein und heilig. Und ich habe gemerkt, wie oft habe ich Gott in einer unwürdigen Haltung angebetet. Manchmal habe ich geschumpfen und dummes Zeug gesagt und später habe ich wollte beten und dann habe ich gemerkt, das passt ja gar nicht zusammen. Da gibt es ja einen bekannten Vers im Jakobusbrief, der das zum Thema hat. Der Wunsch nach tiefer Anbetung ist ein. Der Wunsch nach tiefer Anbetung ist ein. Meine aufrichtige Haltung ist das andere. Ich habe gemerkt, nicht nur mit meinen Worten werde ich Gott anbeten, sondern mein ganzes Leben sollte zur Anbetung werden. Und dann habe ich mir noch eine andere Frage gestellt. Gilt der Vers auch für die Augen? Wie kann ich mit meinen Augen Gott anschauen, um ihn anzubeten? Und mit den gleichen Augen im Internet Pornografie anschauen? Das geht nicht. Egal, ob es schlimm ist oder nicht, ob das ja jeder macht oder nicht, mein Herz sagt zu mir, reinige dich und dann komm zu mir und bete mich an. Ich bin rein und heilig. Ich weiss, das ist ein Tabuthema. Darüber redet man eigentlich nicht so offen. Aber wir sollten es trotzdem tun, weil ich überzeugt bin, dass Pornografie auch für uns Christen einer der grössten Stolpersteine ist. Das besudelt meine Seele. Und wenn Jesus wirklich da drin wohnt, muss er dann das alles mit anschauen? Nein. Vielleicht hat Jesus hier schon Gefahren vom Internet gesehen, wenn er das gesagt hat, es wird wieder so sein wie beim Lot. Dass er uns an die Menschen von Sodom und Gomorra erinnert, mit ihrer sexuellen Unmoral, mit ihrer Entgleisung. Das heisst, wir könnten unseren Bibeltext auch so übersetzen. Zwei werden am Computer sitzen, der eine schreibt einen Brief, der andere ist auf der Suche nach erotischen Bildern. Der eine wird mitgenommen, der andere wird zurückgelassen werden. Kommt es darauf an, was ich dann mache, wenn Jesus wieder kommt? Das ist für mich eine zentrale Frage. Und der Gedanke wird mir zur Hilfe, wenn ich am Computer arbeite. Naherwartung, ganz praktisch. Und jetzt zum Schluss nehme ich euch noch mit in eine kleine Gartengeschichte. Im Buch der Sprüche heisst es, betrachte die Ameise und lerne von ihnen, damit du klug wirst. Dort ist die Rede vom Vlies der Ameisen. Ich habe aber noch etwas anderes gesehen. Wer schon mal eine Gartenplatte umgedreht hat, kennt das Bild. Dort unten wohnen ganz viele Ameisenvölker. Und wenn man das im Frühling macht, dann kann man noch etwas anders gesehen. Da gibt es zu hunderten Ameisen, die haben Flügel am Rücken. Da kann man sich schon fragen, was macht das für Sinn? Dort unter dem Boden kann man ja nicht fliegen. Das ist ziemlich umständlich. Wenn wir die kleinen Tiere fragen könnten, würden sie vielleicht sagen, ja, es ist umständlich. Wir wissen auch nicht so genau, warum die jetzt mir da Flügel haben, aber das wird sich schon zeigen. Es ist unsere Bestimmung. Es hat ziemlich sicher mit unserer Zukunft zu tun. So Propeller am Rücken, man kommt kaum durch die Gänge durch. Es ist eng da unten und da kommt noch dazu, man lässt uns kaum 10 Minuten an die frische Luft. Ja, die anderen Ameisen, die haben es gut. Die können jeden Tag raus. Jede Freiheit. Und wir müssen jeden Abend parat sein. Wir müssen gute Nahrung zu uns nehmen und immer am Abend müssen wir vor die Ausgangslöcher hocken und warten. Das ist unser Programm. Und dann kommt ein ganz bestimmter Tag im Jahr. Gegen Ende vom Frühling, es muss trocken sein und windstill, kann man ein ganz besonderes Schauspiel miterleben. Zu Tausenden schwärmen fliegende Ameisen aus, junge Königinnen und Drohnen. Aus allen Nestern fliegen sie an einem Abend aus für den Hochzeitsflug. Da können wir nur staunen. Das ist ein Rätsel. Wer oder was sagt ihnen, wenn es dann so weit ist? Alle an einem Abend. Und seit ich das gesehen habe, ist der Vers aus dem Kolosserbrief mir ganz anders aufgegangen. Dort heisst es, wenn aber Christus, der euer Leben ist, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Ich habe den Vers nie so recht verstanden, aber jetzt begriff ich es. Jesus Christus wird sichtbar wiederkommen und wenn er in uns erlebt, werden alle, die ihm angehören, am gleichen Tag von der Erde abfliegen. Sie wollen zum Hochzeitsfest im Himmel. So wird die Ameise. Und das ist mir jetzt ein Vorbild für die Naherwartung. Ich lebe und arbeite ganz normal unter meinem Volk. Aber ich will unbedingt zu denen gehören, die Flügel bekommen. Das ist meine Bestimmung. Ich achte darauf, was ich esse und was ich konsumiere, damit mein Glaube fest und stark wird. Ich kann vielleicht nicht mehr überall mitmachen, was die Welt so alles anbietet, weil ich jederzeit bereit sein will. Ich will meine Flügel super behalten, damit mein Abflug gelingt. Ich trage geduldig eine Hoffnung in mir, bis der Tag kommt, wo Gott Vater bestimmt hat. Er allein weiß wann. Und dann wird er seinen Arm ausstrecken und zu seinem Sohn Jesus Christus sagen, jetzt ist der Moment da. Gang, hol deine Brut. Hol deine Brut heim, jetzt ist es soweit. Und dann werden die Erzengel ausziehen mit Posaunenschall, die Auserwählten zu sich rufen. Gräber werden sich öffnen, die Gläubigen werden mit einem neuen Leib auferstehen. Und es wird hell wie ein Blitz in der Nacht. Und Jesus wird am Himmel wieder sichtbar kommen. So hat er es gesagt. Und dann werden die Auserwählten ihm entgegengehen. Und dann werde ich meine Flügel brauchen. Dann werden mich meine Flügel tragen. Nichts mehr wird mich nur eine Sekunde zurückhalten können. Ich gehe meinem Ziel entgegen. Und Jesus wird dann zum Vater sagen, schau, da sind sie alle, die ich erlöst habe. Sie haben geduldig auf mich gewartet. Jetzt sind sie da. Das ist meine Brut. Jetzt kommt das Hochzeitsfest. Und dann, am Hochzeitsfest, wird Jesus mit uns Abendmahl halten. Er wird dir und mir persönlich begegnen und mir das Brot geben und den Wein. Er wird mich anschauen, er wird dich anschauen. Und was wird er dann zu dir sagen? Du hast mir den ersten Platz in deinem Herz gegeben. Du hast über dein Herz gewacht, dass mein Geist Raum hat. Du bist im Kleinen treu gewesen. Du hast mir vertraut und meine Liebe hat dein Leben verändert. Du hast den Tag mit Geduld und Sehnsucht erwartet. Und jetzt darfst du schauen und erleben, was du glaubt hast. Nimm den Gedanken mit, wenn wir jetzt den Abend mal feiern. Noch sind wir da unten auf der Erde. Aber Jesus erinnert uns daran, er will es einmal mit uns im Himmel feiern. Jetzt ist er da bei uns, wenn wir noch auf der Erde feiern. Es verlangt ihn jetzt schon, mit uns Abendmahl zu halten. Heute da bei uns. Aber dann werden wir ihn sehen im Himmel, wie er ist. Jesus hat für uns alles gegeben. Das Brot erinnert uns daran, wie er für uns gestorben ist. Der Traubensaft erinnert uns an sein Blut. Es ist ein Bundeszeichen, dass wir uns auf sein Wort verlassen können. Er hat sich daran gebunden, damit wir sicher sein können. Für das können wir nur Danke sagen. Ich werde jetzt beten.